Der BR Schlagerbrunch.
Und hier ist Karin Schubert.
Hallo und herzlich willkommen zur BR Schlager Brunch Extra von der Fränkischen Kerwa in Nürnberg. Mein heutiger Gast ist ja in Nürnberg und nicht nur dort bekannt wie ein bunter Hund, hier aufgewachsen, echter Self-Made-Man, der den Very Important Persons dieser Welt näher kommt als manch anderer. Personenschützer Peter Althoff ist zu Gast im BR Schlager Brunch. Ja, für alle, die jetzt nicht gleich ein Bild im Kopf haben, also da sitzt ein durchtrainierter End-60er, der wahrscheinlich auch am Sonntag im Boxclub stehen würde, wenn er nicht hier bei uns auf der BR-Bühne wäre, oder?
Nee, ich immer Samstag.
Okay. Du hast schon trainiert die Woche.
Ja, schon viermal.
Okay, also Peter betreibt auch Boxstudios in Nürnberg, vor allen Dingen eines. Wie muss man sich das vorstellen? So wie in den Filmen, so immer so ein bisschen schummrig, riecht nach Männerschweiß und alle sind so ein bisschen latent aggressiv.
Also muss man sich vorstellen, das stimmt wirklich, was du sagst. Es riecht natürlich schon immer wegen nach Schweiß, aber wir sind mit Hygiene und ich putze auch immer das Studio selber, immer Freunde, die mithelfen, Staubsaugen und so, natürlich Hygiene, Desinfektionssprays, weil diese Boxhandschuhe, wenn sie immer verschwitzt sind, die riechen halt schon mal irgendwie so.
Hat aber jeder schon seine eigenen, oder?
Ja, schon, aber trotzdem, die lassen die manchmal im Studio liegen oder was und durch den Schweiß, dieses Eiweiß, wenn es sich zersetzt, dann riecht es schon irgendwie. Sie müssen mal beim Eishockey in so eine Umkleide gehen, das ist genau dasselbe wie das Suspensorium. Aber das ist so, wir machen dann Training schön, machen ein Warm-up-Training, Power-Training und kommen manche her und sagen, hey, bin ich doch nicht so alt dafür. Sag ich, nein, das ist wichtig, Hauptsache wir bewegen uns. Wer rastet, der rostet. Und so ist es wirklich. Und wir haben auch Jung und Alt, die immer noch im Training mitmachen. Natürlich die Profis trainieren mehr Einheiten, aber ansonsten macht es richtig Spaß.
Also ganz bunt gemischt, alle dabei. Du verkörperst ja selber eher so einen Lebensstil, naja, sagen wir mal, der eher männlich geprägt ist, mit allem, was dazugehört. Sogar mal eine zu scheuern jemanden, wenn es nötig ist. Ist es heute überhaupt noch so angesagt?
Ja, sagen wir mal so, wenn du in der Sache arbeitest, wie im Personenschutz, muss man natürlich auch nicht so zimperlich sein. Ne? Ich meine, man muss sich ja durchsetzen können und du kommst halt manchmal schon ein wenig leicht mit dem Gesetz. Das willst du nicht, aber das zweifellos. Manchmal, ich lasse mich nicht anspucken oder irgend sowas, das braucht keiner. Und da muss ich mich halt auch mal verteidigen, das wird jeder wollen. Oder wenn die Schutzpersonen an die Haare ziehen oder so, dann kann ich ja nicht sagen, ich rufe jetzt die Polizei. Ich muss ja mit der Polizei zusammenarbeiten, aber du hockst da halt immer doch ein bisschen leicht mit Gesetz zusammen und musst das taktisch halt machen. Ich sage immer, da musst du zusammen.
Aber auch hier, oder? Im Kopf, ja, im Kopf schon auch, nicht nur in den Muckis. So, ja. So. Was meinst du, müssen Jungs heutzutage vielleicht auch wieder etwas männlicher werden?
Ja, das ist also sind schon viel Weicheier dabei in der Branche. Ganz ehrlich, jetzt darf ich mal so sagen. Also man muss sich schon ein wenig durchsetzen, ne? Es ist nicht nur die Schulung, oder wenn eine Schulung hat, jetzt den 34a, diesen Paragraphen für Sicherheitsleute, die sind nicht dabei, die sind nicht einmal trainiert, die haben halt die Prüfung geschafft. Aber wie wollen die sich dann, wenn sie ausschauen wie so ein Handtuchhalter, die müssen sich ja ein bisschen, ne? Also ja. Das ist wie ein Sicherheitsmann, muss ich ja so sein. Die Schutzperson ist natürlich ganz wichtig für uns.
Ja. Du hast ja auch mal ein Projekt mit Jugendlichen gehabt. Wie hieß das?
Run and Box.
Box. Ja. Worum ging es da?
Ja, wir haben die Jugendliche, weil wir wollen, dass die Straftaten nicht so groß sind, weil die haben nichts anderes im Kopf, wie sich immer gegenseitig auf die Birne zu hauen. Die haben wir nach der Schule abgeholt und haben sie ins Training gebracht, noch mit einer anderthalb Stunden, dass sie verschwitzt waren, fertig. Dann sind die ja fertig, haben gegangen, wieder Hausaufgaben gemacht und es war Ruhe. Ne? Und wir haben sie ja dazu gebracht, dass sie nicht rauchen, nicht so viel. Ich meine, die trinken heute alle schon was, die Jugendlichen, 15. Das ist halt nicht so viel Alkohol, dass sie sich wirklich mehr in den Sport widmen. Und es hat echt gut geklappt.
Das heißt Aggressionsabbau, lieber so kontrolliert sozusagen.
Ja, genau.
Ich war ja mal, Peter, bei einem Boxkampf vor einigen Jahren schon in einem Nürnberger Hotel. Damals gab es noch
Sven Ottke?
Könnte sein, ja. Damals gab es noch diese... Ich habe mich eigentlich mehr für die Mädels begeistert, die da so rumstanden, die da in den, Sie kennen das, ne, in den Kampfpausen dann aufreizend, ja, genau, getanzt haben. Ist das in Zeiten, in denen ja sogar Cheerleader wegen Sexismus abgeschafft werden, noch zeitgemäß? Sind die noch da?
Ja, das gehört eigentlich zum Boxsport dazu. Das ist dasselbe, wenn du sagst, warum hausen denn im Boxen dann auf die Nase? Also das ist ein Geschmack. Auf Deutsch gesagt, die müssen ein wenig sein, das soll ein wenig motivierend sein, das soll eine tolle Musik sein, das soll eine Show sein. Und die Leute sollen nicht nur Boxen sehen, die sollen sehen das Ganze außenrum. Und ihr gehört die Musik zweifellos auch dazu. Darum habe ich ja selber ein neues Lied kreiert. Das heißt, Save my body, save my heart, come and be my bodyguard.
Okay, also wenn wir es kriegen, dann hören wir mal rein.
Ja, aber ich sing es nicht.
Wer kommt eigentlich zu solchen Boxkämpfen? Man denkt ja immer, da ist so ein bisschen die Halbwelt unter sich.
Ja, sagen wir mal so, man muss ganz ehrlich sagen, Henry Maske kennt ihr ja alle. Der war eigentlich der Erste, der nach vorne getreten ist mit einem Fernsehsender RTL. Und die haben das wirklich zusammen geschafft, dass das so gesellschaftsfähig geworden ist. Es waren dann am Schluss ein Schuhmacher da, für die Fußballnationalmannschaft waren Leute da. Es waren alles aus Politik und Showbusiness. Die Hallen waren voll mit und dann ist es losgegangen und so hat sie das weiter. Mittlerweile hat das Boxen leider wieder ein wenig abgebaut. Das ist wie in jedem Sport einmal, mal Tennis, wie Boris Becker da war. Genau. Und so geht es natürlich auch wieder nach unten. Aber wir versuchen immer noch dabei zu bleiben, weil es unser Sport ist.
Ihr braucht wieder mal so einen Henry Maske, hm?
Ja, wir bräuchten echt so einen, wie Axel Schulz, der hat jetzt zwar die großen Kisten nicht gewonnen, aber es war Sympathieträger und ist eigentlich wichtig.
Als waschechter Franke bist du ja recht bodenständig aufgewachsen mit 4 Geschwistern. Der Vater war Immobilienmakler, stimmt, die Mutter hat eine Kneipe betrieben. Genau. Was war das für eine Kindheit?
Ja, wir waren oben auf der Burg, echter Nürnberger Bäderlersburg, ich auf Deutsch gesagt. Wir haben die Gaststätte Kaiserburg gehabt in der oberen Krämersgasse. Ich war auf der Insel Schütt.
Du warst also schon immer in der Kneipe, von klein an.
Ja, aber
damals
hat es die Hamburger Zimmerleute gegeben. Und die haben da schon manchmal ein wenig hart. Und da bist du halt dann auch ein wenig hart worden dadurch. Ne? Aber als Kneipenkind aufgewachsen und dann mal Schule gemacht, so zwischen Bratwurst oder Zigeunerbratwurst und Lachsbrödle, in der Küche dann die Hausaufgaben gemacht mit der Oma, das war schon hart. Aber es war schön und es hat was gebracht.
Eine schöne Kindheit für dich. Nein, und der Kampfsport hat auch schon immer eine Rolle gespielt. Recht früh schon. Du hast mal irgendwann erzählt, dass du als Kind immer gehänselt wurdest. Genau. Von wegen so harter Kerl. Ja? Bist du vielleicht gar nicht in Wirklichkeit?
Nein, ich war eigentlich immer total. Also was ich bin, darum ist es auch mein Job, sehr hilfsbereit und Fairplay. Also ich will, dass Leute Fairplay behandelt werden. Und da kann ich mich so aufregen, wenn die Leute beschissen werden oder irgendwas. Und darum bin ich dann auch durch die Polizei, Militärpolizei, sind wir dann da reingewachsen in den Beruf natürlich.
Aber warum bist du denn überhaupt gehänselt worden? Das kann man sich heutzutage bei dir überhaupt nicht mehr
ich
vorstellen.
Ich war halt total dünn, ne, damals. Ja. Und ich wollte halt immer nett sein, war immer bei den Mädels ein wenig, ist ja nicht schlimm. Ne, bei den Männern, wo immer auf die Mädels ein wenig aufpasst. Und das hat halt die alle ein wenig gestunken und so. Ne. Und dann habe ich mich halt dann entschieden, in den Kampfsport zu gehen. Und da habe ich mich dann richtig reingebissen. Und das ist nicht so wie manche Leute, die ja meinst, ey, das kann kein Fußballer werden, auf einmal wird das ein Top-Nationalspieler, haben wir ja schon gehört. Kimmich auch mit seinen Freunden und so, das sind also wirklich tolle Leute. Und ich finde es schön, wenn einer sich im Sport, es muss jetzt ein Kampfsport sein, egal wie, so reinbeißt, dass er wirklich nach oben kommt.
Peter Althoff, also der eher schüchterne Typ in Wirklichkeit.
Gewesen.
Aufgewachsen in der Nürnberger Südstadt, aber überall in der Welt zu Hause. New York, Südfrankreich, Saint-Tropez oder auch Südafrika. Ich könnte mir schlimmere Plätze zum Arbeiten vorstellen. Haben die dort eigentlich keine eigenen Bodyguards?
Ja, die haben schon überall eigene Bodyguards. Aber ich muss sagen, Deutschland ist ja überall vertreten. Und wenn du einen Namen hast, so wie wir, und die wissen, okay, der arbeitet top, der passt auf, sein Argusauge ist überall, ihr habt top Leute dabei, dann engagieren die uns schon. Ich habe natürlich auch für Adidas mit Herrn Eirich, der mich ja damals zur Nationalmannschaft jetzt gebracht hat. Ich war ja 5 Jahre dabei in der Sicherheitsbranche, also in der Sicherheitschef für die Nationalmannschaft, war Berti Vogtner dabei, ein bisschen der Füller. Und ich habe den Kaiser auch 3-mal beschützen dürfen. Und es tut mir so leid. Und der Franz zu uns war, der ist sowas von nett. Ganz ehrlich, da ist mir
ist ja
echt
auch nicht immer so, gell? Da
nein,
gibt's
nein.
Da auch eine gewisse Arroganz dann.
Ich will ja 2 Damen, die immer beschützt. Da hatte ich Cello dabei und Mariah Carey. Da hat es gleich ihren Bodyguard, der aus Amerika dabei war, entlassen, weil er sich geweckt hat, weil sie in der Umkleidekabine kurz geschlafen hat. Und ich habe ihn dann zum Flughafen gefunden und er ist dann nach L.A. wieder zurückgeflogen. Ich habe mich also wirklich distanziert, habe mich ein wenig zurückgezogen. Aber it's no, it's no nice.
Okay, ist manchmal auch besser, ne? Ja, auch 2024 bist auch schon schön unterwegs gewesen und bist du noch. Spanien, Italien, bei Rom, da fällt mir dann Papst oder Mafia ein.
Nee, mit Cello haben wir da was gemacht. Okay. Wir sind jetzt auch wieder ganz brandneu, nächste Woche Nino D'Angelo.
Das macht anscheinend Spaß, oder? Mit Nino De Angelo unterwegs zu sein?
Es gibt wirklich gerade vor den Promis ganz tolle Leute, die total höflich sind, die Nase nicht so oben tragen, die ganz normal sind wie du und ich oder die Zuschauer hier oder Zuhörer. Und das ist einfach das Schöne. Und die wollen halt bloß ihre Sicherheit haben. Mhm. Und da sagen die immer, wieso braucht jetzt ein Boxer ein Security? Mhm. Ist ja klar, weil der andauernd Autogramme, die Kinder oder auch die Spieler, wenn da kein Security da ist, dann wirst du wahnsinnig. Mhm. Und das Schlimmste sind diese Autogrammjäger, die Kinder noch wegschubsen, weil die vom Kimmich oder irgendjemand ein Autogramm wollen und da bloß damit die 20, 30 Autogramme haben. Mhm. Und da muss man halt sagen, da sind wir dafür da und sagen, du, jetzt lass da mal die Kinder rankommen.
Ne? Gibt es eigentlich auch Aufträge, die du ablehnst?
Ja, es gibt viele Aufträge, die ich schon abgelehnt habe. Ja.
Aus welchen Gründen?
Scheidungsfälle zum Beispiel. Dass, es klingt jetzt blöd, aber da geht es jetzt zum Beispiel Erbschaften. Die lassen sich schon was einfallen. Ne? Also das sind manchmal schon, wo beißt die schon auf die Zunge, ne, was da passiert. Aber da will in das Detail will ich nicht reingehen, das ist nicht mein Deal.
Wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass du mit Kampfsport groß geworden bist, als Kind schon angefangen hast, weil du gehänselt wurdest. Das heißt aber ja noch nicht, dass man das dann auch zum Beruf macht für den weiteren Werdegang. So, nach der Schule hast du ja erstmal zwei, naja, recht unterschiedliche Ausbildungen angefangen.
Also ich bin, nicht lachen, ich bin gelernter Friseur. Und Installateur auf Fränkisch Gaswasser, scheiße. Aber ich habe es ausgelernt, die Berufe, und bin dann halt zur Militärpolizei unterwegs gewesen, weil das musste es der Bundeswehr machen. Und dann haben wir Bundeswehr-Kampfsportler, die haben wir dann ausgebildet, gerade für die Militärpolizei. Und da hatten wir in Ingolstadt, die Niederlande sind die Pioniere, da hatten wir unser Ausbildungszentrum. Und das möchte ich auch nicht missen, das war eine tolle Zeit. Und die rufen mich heute noch an und kommen ab und zu im Training vorbei, auch die älteren Rekruten, die schon dabei waren. Und es macht immer nur Spaß, mit denen ein Training zu machen.
Könntest du heute noch Haare schneiden?
Gerne, wer traut sich?
Das machen wir dann nach der Sendung. Die Schlange wächst schon.
Fassonschnitt oder genau. Mini-Pli geht auch noch.
Ja. Wie ausschlaggebend, Peter, war denn eigentlich diese Nahkampfausbildung, die du ja bei der Bundeswehr gemacht hast, diesen Beruf des Personenschützers zu machen?
Also mal ganz ehrlich, sagen wir mal so, die letzte Instanz ist nicht lustig. Wichtig ist, dass man aktiv trainieren auf eine Situation, die man nicht vorausschauen kann. Also das heißt, ich kann zwar vorausschauen, aber es tritt da nicht ein. Aber du musst sofort gespannt sein, wenn was ist. Wenn jetzt so einer reinkommt, muss ich sofort alles fallen lassen, muss schauen, die Reaktion. Es ist alles deeskalierend, das ist ganz wichtig. Aber wenn es nicht mehr geht, und das haben wir eben gelernt bei unseren Übungen, dass es richtig auf Deutsch gesagt wehtut.
Hast du tatsächlich schon mal schießen müssen, um jemanden zu beschützen?
Da möchte ich eigentlich nicht drüber reden. Okay. Es gibt gewisse Sachen, die bleiben als Bodyguard in sich und man spricht da nicht drüber. Ich will immer schauen, dass ich Leute schützen kann. Ja. Soweit. Und wenn einmal was passiert ist, will ich auch nicht drüber sprechen, weil das muss man nicht so publik machen.
Ja, aber in Krimis sieht man es ja oft so.
Ja, aber wir sind kein Krimi, das ist eine Realität. Genau.
Das ist also Klischee.
Ja, es ist aber Realität und das halten wir mal alles ein bisschen zurück. Das ist ganz wichtig.
Wenn man so eine Personenschutzfirma gründet, dann muss man sich ja auch erstmal Namen machen. Das ging wahrscheinlich dann erstmal mit kleineren Auftraggebern los bei dir, oder?
Ja, stimmt.
Wie ist denn dann der DFB auf dich gekommen?
Ja gut, wir haben die ganzen, Rainer Hensel ganz damals, Konzertbüro, Rainer Hensel, da waren ZZ Top, AC/DC, die kommen jetzt auch nochmal, die Barock-Teenager. Wir haben Stones und ich habe Michael Jackson gemacht. Und da, wenn du Michael Jackson absicherst, dann hast du schon mal einen Namen, den du sagen. Damals in der Zeit, das war so eine schöne Zeit, ob wir jetzt in Bukarest waren oder im Bayerischen Hof, Jackson and Friends, wenn man dann den Michael Jackson mal so neben sich hat und das war die Musik, die uns, mit der wir alle teilweise ja groß geworden sind, tolle Lieder, King of Pop und dann weißt du halt weitergereicht, dann halt mit dem Boxen, durch das, dass wir Boxer waren, dann ist das Boxen populär geworden. Ich habe sogar Schuhmacher Michael begleitet, es tut mir ganz leid, was da passiert, aber ist halt alles der Lauf der Zeit für uns alle. Auch ich werde jetzt auch nächstes Jahr 70, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich merke es, wenn ich meine Frau anschaue, dass ich älter werde und die ist 20 Jahre jünger. Okay. Das war ein Witzler.
Ja, solange du dir dann nicht die nächstjüngere nimmst, ist ja alles so gut.
Nein, bitte nicht. Nein, mir langt's.
In jedem... In jedem noch so erfolgreichen Leben gibt es ja Brüche. Ja, einen können wir vielleicht in dieser Stunde noch ansprechen. Ja. Den Tod deines Vaters, ein Selbstmord. Ist das überhaupt irgendwie begreifbar?
Also, mein Vater war immer sehr stolz auf mich, gerade wie wir unsere Jeeps gehabt haben, wo wir der Nationalmannschaft hinterhergefahren sind, Neu-Isenburg. Ich war in Mallorca dabei, Lothar Matthäus. Ich habe mit Lothar Matthäus rumgefahren auf Malle. Und ich habe zu ihm immer guten Kontakt gehabt, auch Steffen Freund. Also die Alten von früher, von der Nationalmannschaft. Das war genau in der Zeit, wo der Herr Pfaff, der leider auch nicht mehr vom DFB lebt, ich habe denen das dann erzählt mit Tränen in den Augen und habe gesagt, du Peter, setz dich mal hin, ich verstehe das. Bleib lieber mal daheim und schau, dass du das überwindest. Wir haben so einen Schäferhund gehabt und der war, es klingt jetzt blöd immer, wenn ich am Friedhof war, der sich den Hund aber an der Leine gehabt, du darfst damals keine Hunde mehr nehmen, aber ich habe ihn mitgenommen und hat er sich aufs Grab gelegt. Und das hat mich wieder so geschafft. Und mein Vater war mein bester Freund und mein Mentor. Und das, wenn dann sowas fällt, und gerade nur aus Siozit, wenn der selber, weil der hatte eine Gürtelrose und die hat sich geschlossen um den Bauch. Und das war eigentlich schlimm. Und das, eigentlich will ich doch gar nicht so lange drüber reden, sonst kommen die Klos im Hals.
Ja, gut,
und
das
geht
das
als Bodyguard eigentlich nicht, aber das ist halt manchmal sehr schwer.
Höhen und Tiefen gibt es überall. Du wurdest ja auch mal verhaftet und sogar verurteilt wegen Körperverletzung. 2004 war das, glaube ich.
Ja, das ist Körperverletzung. Ich bin halt einmal in was reingekommen und ich bin bestimmt kein Typ, der jetzt, ich meine, wer mich so kennt, ich bin kein aggressiver Mensch.
Ja. Und du hast dich auch wieder rausgearbeitet.
Ja, aber es gibt Notwehr, Nothilfe, Notstand bei uns. Und ich habe mich dann wieder rausgearbeitet und hochgepusht. Und es hat gepasst, wieder Gott sei Dank. Und es gibt halt viele Leute, die glauben an mich und meine Firma. Und da bin ich sehr dankbar dafür.
Ihr habt ja auch große Sportevents begleitet als Sicherheitsdienst. Henry Maske, wir hatten ihn vorhin schon mal angesprochen. Warum muss man denn Profiboxer wirklich schützen?
Ja, das ist natürlich so. Freilich, ein Boxer kann sich ja selber verteidigen. Wäre ja traurig, wenn es nicht so wäre. Bloß, es sind so viele Leute im Impuls. Wir haben zum Beispiel einen gehabt, die haben was in Tee rein. Wir haben eine gehabt, die wollten halt, das waren irgendwelche Spottwetten, haben die versucht, dass der Kampf nicht zustande kommt. Okay. Und es wollen so viele Autogramme haben, da musst du halt die mal ab und zu wegschützen, weil die sollen sich ja eigentlich um den Spott kümmern, ja, und nicht um Autogramme. Also wenn es danach so ist, ist gut, aber dann wird es manchmal auch zu viel. Wenn dann so 500 Leute auf dich zukommen, jeder will ein Autogramm, irgendwann langsam mal, verstehe ich auch, dann wollen die wieder weg und das müssen wir machen. Weil der Künstler kann nicht sagen, ey, hau da mal ab. Sondern ich sage, jetzt langt's, bitteschön, auf Wiedersehen. Ich nehme das in die Hand, das Zepter, und sage, nee, geht nichts mehr, bitte kommt halt später nochmal. Oder ich bringe euch ans mit und komme dann nochmal raus.
Ein Beruf, der meist hinter den Kulissen stattfindet, aber umso wichtiger ist.
Das ist richtig.
Bleiben wir erst nochmal beim Personenschützer. Ne? Ja, ja. Wenn von Peter Althoff die Rede ist, dann hört man oft, das ist doch der Promi-Bodyguard. Wer sich einen Bodyguard leisten kann, würde ich mal sagen, ist eigentlich schon automatisch irgendwie prominent, oder?
Die sagen einmal zu mir, du verdienst doch genau dasselbe Geld wie neben dem Schuhmacher. Da habe ich gesagt, das wäre schön. Ne? Weil du bist ja bei den Leuten dabei und die sehen, ah, die verdienen gut Geld. Also wenn du daneben stehst, musst du es ja verdienen. Und dann haben sie mir ja schon mal angemeldet, warum musst du dich da vorne mit hinstellen, wenn die Kamera da ist? Habe ich gesagt, aber wenn ich dann dahin bin und es greift dann an, brauche ich nicht mehr da sein. Dann brauchen sie mich ja gar nicht. Also ist doch klar. Also wenn ich Personenschützer bin, muss ich bei meiner Schutzperson bleiben, daneben bleiben, Argusauge einschalten. Und ihr seht da im Stadion auch immer, wie die meisten Leute nicht das Spiel anschauen, sondern die Zuschauer. Ist ja vollkommen richtig, weil sonst kannst du ja nichts erfahren. Ne?
Ist Personenschützer eigentlich ein geschützter Beruf?
Ja, wir haben Lehrgänge gemacht. Fahrsicherheitstraining, Schießtraining, Selbstverteidigung, sogar Schwimmen, Motorradfahren, lauter so Zeug muss können, also wirklich, also du musst All-Taker sein. Du musst wirklich alles können. Und was halt ganz gut ist, wenn du ein bisschen Englisch kannst, wäre gut. Weil Englisch ist ja die Sprache, wo du immer ein wenig weiterkommst, weil nur mit Fränkisch kommst du nicht überall weiter. Das haben wir ja beim Dschungel gesehen, da habe ich einen Untertitel gekriegt, weil ich Fränkisch gesprochen habe.
Also als Personenschützer ist man doch irgendwie immer, naja, so zwischen James Bond und Knasti, oder?
Ja gut, es ist natürlich, also man meint immer, die Sicherheitsbranche ist einfach nicht so einfach. Das sind Sicherheitsleute. Man stellt sich schon viel die Beine im Bauch, ne? Stimmt? Jungs, ich weiß schon, ja.
Wir kennen wahrscheinlich alle den Film Bodyguard.
Whitney Houston,
genau. So romantisch und so gefährlich geht es wahrscheinlich im wirklichen Leben dann nicht immer zu, oder?
Ja gut, das ist schon übertrieben, aber es geht schon manchmal so zu, dass du Leute in Sicherheit bringen musst. Das haben wir schon mal erlebt. Ne? Also auch bei Bombendrohungen und so weiter. Man weiß ja nie, was passieren kann. Die Zeiten waren ja nicht gerade besser zurzeit. Also wir sind zurzeit gefragt. Also die ganze Sicherheitsbranche, Gott sei Dank. Und wenn das einer richtig macht, kann er auch Geld verdienen. Aber er muss halt seinen Kopf wirklich und die Augen mit einschalten.
Und in Sachen Romantik, kommt man sich denn auch ein bisschen näher, wenn man jemanden betreut?
Also, naja, gut. Ich war mit der Tina Turner unterwegs, aber es war nicht unbedingt mein Fall. Es ist eine ganz nette Frau gewesen, falls ihr das meint. Ne?
Was macht denn eigentlich wirklich einen richtig guten Personenschützer aus? Was muss der leisten, was muss der können?
Also das Wichtigste ist einmal die Zuverlässigkeit, Auffassungsvermögen. Englisch sprechen wir gut. Natürlich ist es deeskalierend zu sein, also wenn es Stress gibt, nicht gleich den Wichtigen machen, sondern wirklich sagen, jetzt hör doch mal auf bitte oder wie. Und dann halt auch am Schluss bestimmend, das ist ganz wichtig. Und halt auch das Äußere und das Gepflegte, man muss ja wegen gepflegt sein auch. Ne? Und sich auch mit anderen Leuten zusammentun, weil Input ist im Personenschutz das Wichtigste. Also wenn ich Alleingänger bin, immer wegen Nachfragen, wieso, warum, weshalb, was macht der, was macht die, was macht das.
Also kommunikativ muss man schon auch sein.
Ja, und du musst auch wissen, Notausgänge, wie mit der Feuerwehr und so weiter, weil wenn du einen Rückzug machen musst mit irgendwelchen Leuten, wir machen zum Beispiel beim Autofahren Diamantformation, Keilformation, dass wir immer Zwischenräume lassen, wenn wir mit dem Auto schnell flüchten müssen. Du kannst nicht hintereinander fahren, du musst immer, sagen wir mal, bis zu 10 Meter Abstand halten zum nächsten Fahrzeug, dass du das Fluchtauto sofort umdrehen kannst und abhauen kannst.
Oh, das ist ja richtig kompliziert teilweise.
Ja, es sind schon viele Sachen, da musst du das Augenmerk drauf richten. Und das macht eigentlich einen guten Personenschützer aus. Nicht bloß, weil er jetzt Muskeln hat oder weil er meint, er ist so stark. Das ist nicht unbedingt wichtig, aber er soll dann nach was ausschauen. Ne? Ich habe heute schon mal gesagt, so Handtuchhalter brauchen wir nicht.
Es sind ja nicht immer die A-Promis, ne, die beschützt werden müssen. Ich schätze, da gibt es ja auch zum Beispiel Industrielle, die fürchten, entführt oder erpresst zu werden. Gibt es das häufig? Es findet man wahrscheinlich nie so den Weg in die Presse. Ne?
Ja, gut, Gott sei Dank. Das dürfen wir auch nicht weiter. Wir müssen auch verschwiegen sein mit vielen Sachen. Man spricht da nicht über die Kundschaft, das ist wichtig. Außer man darf, wenn jetzt mit Nino De Angelo unterwegs ist. Ich meine, das sieht man ja dann auch im Fernsehen. Oder. Aber du musst die Verhältnisse der Leute auch ein bisschen lernen. Wer ist im Umfeld? Wer sind die Kinder? Wer ist die Frau? Wer kommt noch? Und so. Und das sind so Sachen, das muss man sich ja eineignen, nicht bloß jetzt sich hinstellen, sondern wirklich Kopf walten lassen.
Du hattest im Vorgespräch gesagt, da gibt es auch so manchmal Machtkämpfe. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wenn da so der eine dem anderen was neidet. Oder wie?
Ja, das ist, sagen wir mal so, wir haben auch beim Großindustriellen aus Italien, also da ging es um Millionen, dass man es mal weiß. Ne? Und dass an der Sorne da jemand engagieren kann, das hört man immer wieder. Einen bezahlten Killer oder irgendwie. Es klingt jetzt zwar blöd, aber man sollte es aber trotzdem im Kopf halten. Wir haben zum Beispiel eine Person von Mailand nach Berlin in einen kleinen alten so einen Focus gefahren. Also der hat normalerweise Mercedes, kann privat fliegen, alles. Aber er hat Angst gehabt, dass er zu dieser Gerichtsverhandlung, dass da irgendwas passiert in der Zeit. Und dann haben wir mit so einem ganz normalen Ford Focus haben wir dann da im Hintereingang zum Gerichtsgebäude gebracht und rein, dass der eine Aussage machen konnte. Ich will aber sagen, aber das mussten wir machen, nicht er. Weil wenn wir jetzt mit Mercedes vorgefahren wären, wären die vielleicht da gestanden. Man weiß ja nicht, was passiert wäre. Aber solche Sachen müssen wir machen.
Ja, manchmal ist die Wirklichkeit wahrscheinlich sogar spannender als jeder Krimi, oder?
Ja, manchmal ist schon spannend. Aber ich bin immer, am besten ist, wenn nichts passiert ist und wir haben unser Geld verdient und gehen wieder heim.
Und dann geht er auch noch in den Dschungel.
Ja, das ist gut.
So ein stahlharter Kämpfer wie du, ist der da wirklich an seine Grenzen geraten?
Also ich sage, naja gut, wir kennen das von der Bundeswehr, da haben wir ja auch Überlebenstraining einmal gehabt, wo wir gemacht haben, gab mir die Feldjäger. Aber der Dschungel war halt lustig, auch mit den ganzen Personen, ob das jetzt der Harald Klögler war, die Anushka Renzi, ne? Oder die Jasmin Herren, wo der verstorben ist, der Sänger aus Mallorca, der Willi. Und ich kannte die ja teilweise schon. Ne? Aber ich muss sagen, wenn du 16 Tage mit den Leuten zusammen bist, isst nur Bohnen und diese Cocktails, die du zu trinken kriegst, Madensaft und es riecht so schlimm und danach kriegst du nur wegen 100 Gramm Reis zum Essen. Also andere muss ja was zahlen dafür. Ne? Wenn du jetzt in Oberstaufen bist, magst du jetzt Heilfasten, kostet ja Geld. Und ich habe einen uns gekriegt.
Der BR Schlagerbrunch mit Karin Schubert am Mikrofon und auf der Bühne im Studiopark in Nürnberg Personenschützer und Bodyguard Peter Althoff.
Ja.
der ja auch in Nürnberg unter anderem ein Boxstudio hat. Dazu muss man sagen, auch viele Jugendliche mit Migrationshintergrund finden ja in den Boxstudios eine Heimat. Hat sich denn die Klientel in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten verändert?
Ja gut, eigentlich nicht. Weil die Leute, die Kampfsport treiben wollen, die wollen es auch. Und was halt gut ist, wenn die Leute dann von der Straße weg sind und sich wirklich da auspowern, dann gibt es halt Abend kein Theater. Also die, wo ich kenne, die sind selbstbewusst, zurückhaltend. Die wissen ja, was sie können. Die sind ja ganz nett, hilfsbereit. Und das sind so Sachen, warum ich sage, der Boxsport ist wirklich gut. Und wenn einer umso höher kommt und umso besser wird, umso zurückhaltender ist der. Das ist schon manchmal so, du sag halt mal was, wie geht's? Ja, passt schon alles so, Peter. Hilfsbereit, kann ich dir was helfen, ins Auto tragen oder so, oder andere Leute. Und das finde ich toll.
Ja, es gibt ja auch immer wieder so Selbstverteidigungskurse für Frauen.
Da das ist wichtig.
Soll man dann aber in einem Wochenendkurs jetzt vielleicht lernen, sich gegen Angriffe zu wehren? Wie sinnvoll sind solche Kurse tatsächlich?
Also bei Frauen finde ich wirklich, weil die Übergriffe werden ja immer schlimmer. Ich meine, dass eine Frau so einen Muskelprotz nicht ausschalten kann, ist gut. Aber dass sie, wenn sie wirklich in einen Notfall kommt, wo sie sich nicht mehr retten kann, braucht sie schon ein paar Griffe. Ob das jetzt das Brillengestell ins Auchnei ist, also solche Sachen zeigen wir. Natürlich, das klingt jetzt blöd, aber es hat. Man muss halt, wenn es die letzte Instanz ist, auch das brachial durchführen, sage ich.
Also ich habe auch mal Karate gemacht eine Zeit lang. Mein Karatelehrer, ja, Shotokan. Mhm. Mein Karatelehrer hat immer gesagt, also wenn ein dir überlegener Mann, ist es ja meistens in dem Fall, schon zu nahe gekommen ist, hast eh keine Chance mehr.
Das ist ja Blödsinn, stimmt nicht. Wenn du die gewisse Härte als Frau hast, und für mich ist eine Frau sowieso härter wie ein Mann, weil wenn wir schwanger werden, eben wir wahrscheinlich sterben. Denke ich immer. So, also dann kann die Frau sich auch mal beweisen, weil wir haben so viele Frauen, die, also man hat früher in Fränkisch gesagt, so richtige Bistgurken. Ne? Ja. Und die sind so richtig stabil. Also ich muss sagen, du, die kennen ja noch nichts, aber man kann ja gewisse Techniken, zum Beispiel 10 Techniken gegen Würgen von vorne, wenn jemand in den Schwitzkasten kommt, umarmt wird. Da gibt es überall Abwehrtechniken, wo denn auch mit Muskeln richtig wehtun.
Gibt es dann sowas, wo du sagst, da kann man in jedem Fall schon mal sich vorbereiten? Man ist ja nie vorbereitet.
Ja, man sollte so einen Kurs machen, man sollte das wirklich mal eigentlich durchziehen. Gut, natürlich gehört ja gewisse Fitness dazu. Ne, also wenn du jetzt zu langsam bist oder bist Rollatorfahrer, aber sag Gott, wir haben sogar für Behinderte sowas schon mal gemacht, wie sie sich verteidigen können. Mhm. Zum Beispiel jetzt, wenn ich mal einen Autoschlüssel nehme, den habe ich in der Hand, den muss ich dann in die Hand nehmen und dann muss ich den halt in die Weichteile drücken. Oder ich habe Haarspray einstecken, aber ich habe kein Tränengas. Dann muss ich halt, wenn es bevor es los ist, Haarspray richtig schön in die Augen spritzen. Solche Sachen machen wir. Also da gibt es 10 verschiedene Techniken, die man eigentlich gar nicht weiß und sagt, Mensch, ist das eigentlich simpel? Und damit kann man sich aus der Gefahr bringen.
Über Nino D'Angelo haben wir vorhin schon mal gesprochen. Du bist auch immer noch tätig für ihn als Personenschützer?
Ja, der hat mich jetzt wieder engagiert. Wir machen ab Chemnitz und so raufwärts. Und er sagt, Peter, ich brauche dich. Ich mache ein bisschen Training so mit ihm. Und ich muss sagen, Nino hat sich so gebessert. Und ich bin so fasziniert von dem, weil er auch ein guter Mann ist, auch zu anderen Leuten. Und schreibt auch natürlich Songs für andere. Und ist er, also wirklich, ich habe gesagt, komm, mach mal ein Feierabendbier. Er sagte, nee, ich will gar kein Bier mehr. Ich meine, habe ich gesagt, gut, wieso nicht? Er sagte, nee, weil ich will jetzt einfach noch einmal Gas geben. Finde ich toll von ihm und akzeptiere ich und mach mal. Und dann muss man ihn halt beschützen, weil wieder alle wieder was wollen von ihm. Man hat immer, wenn man Erfolg hat, viele Schulterklopfer, das weiß wahrscheinlich jeder. Und die lassen dann wieder mit der Zeit nach und dann geht es wieder weiter. Nino ist wirklich zu jedem so nett und das finde ich so toll.
Peter Althoff ist heute mein Gast im BR Schlager Brunch von der Jubiläumskerwa zum 75. Bestehen des Studio Frankens in Nürnberg. Ja, ein Mann, der ja sogar Michael Jackson persönlich kennengelernt hat als Personenschützer. Ja, ja. Das muss eine Zeit gewesen sein. Ne? Da sind ja die Meinungen gespalten, ne? Beim King of Pop, die einen, die rücken ihn schon in die Nähe eines Kinderschänders. Wie war er denn wirklich? Du warst ja wirklich ganz nah an ihm dran. Also,
wir haben ihn in Würzburg gemacht. Wir haben einen,
also, oh, da war ich sogar.
Was in Würzburg? Das ist aber schon so lange. Da waren wir da, haben die ganze Sicherheit, Frontstage, Backstage. Dann wie er das Kind in dem Adlon Hotel in Berlin hat er zum Fenster rausgehalten, weil er Kind hatte, wo er erwischt hat, oh Gott, wenn da was passiert wäre, hätte ich meinen Job am Nadel hängen können. Aber naja, Gott sei Dank, hat alles gepasst. Und dann haben wir mit ihm elektrische Eisenbahn gespielt im Bayerischen Hof. Und er hatte Kinder, es waren 6000 Kinder vom Bayerischen Hof. und haben die Bilder für ihn gemalt. Und er war für mich selber noch ein Kind. Also ja. Ganz ehrlich, für mich hat er also keine Ader mit Kindern gehabt. Er war selber nur Kind, hat sich mit Kindern verfasst. Und das war für ihn so auch sein Neverland, wo er gehabt hat. Weil er selber nur Kind war, der selber Karussell gefahren und so weiter. Das war halt, das wollte er halt haben.
Eigentlich fast eine traurige Gestalt dann, ne?
Ganz traurig. Und man hat ihn auch erpresst, weil er immer gleich bezahlt hat. Und dann hat halt einer angefangen mit Kindertouch. Und dann hat einer, den hat er dann bezahlt. Ich hätte es nie gemacht. Ich hätte es ausgestanden. Ich gesagt, das stimmt nicht, mache ich nicht. Aber er wollte Ruhe, Ruhe haben. Und dann haben sie ja so Firmen wie Pepsi verabschiedet. Und so. Und dann ist das immer schlimmer geworden. Und darum hat er den Kopf nicht mehr abschalten können. Naja. Es gibt aber mehrere, die echt Top-Leute waren in dieser Musikbranche.
Aber die haben auch abgehaust, oder?
Ja, die, wenn ich euch erzähle, was das manchmal für Hotelzimmer waren. Aber es hat Spaß gemacht. Und was ganz wichtig war, wir haben nie geraucht. Kannst nicht, du musst ja wegen immer deinem Mann stehen, immer sportlich. Und habe versucht auch, die Leute, die wir beschützt haben, in den Sport mit reinzuziehen. Also jetzt nicht im Boxsport, aber irgendwas machen, laufen, ein bisschen Krafttraining, Seilspringen, Pratzentraining und das hat ihnen immer gefallen.
Und die haben das mitgemacht?
Die haben das mitgemacht, teilweise, ja.
Dann gibt es ja noch Peter Althoff, der als Schauspieler und Filmemacher unterwegs ist, gell? 1985 ist der erste Film der Macho-Man-Reihe erschienen, auch schon lange her. Wie kam es denn damals zu dieser doch, ja, verrückten Idee?
Ich habe den Alexander Titus Bender kennengelernt, diesen Regisseur, das Nürnberger Bett, Olivia Pascal und Horst Jansson. Ich weiß nicht, sagt das noch jemand was?
Ja, oder?
Dann sagt er, hey, ihr seid doch Kampfsportler, gut drauf, René Weller und du, der ist Weltmeister, du bist Europameister, mach mal einen Film miteinander. Sag ich, okay, aber ich will nicht im Ausland, wenn, dann bleiben wir hier in Franken. Dann habe ich gesagt, okay, zieh mal den Frankenfilm durch. Macho Man 1.
Der Film ist ja inzwischen Kult, ne?
Ja, Gott sei Dank. Aber
das nicht unbedingt, weil er so intellektuell anspruchsvoll ist.
Nein, das ist er nicht, das ist er nicht. Ich glaube, das sind alle drei Filme nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber der nächste kommt jetzt dieses Jahr raus. Der erste war, da ging es um Rauschgift. Der zweite geht um Organhandel und der andere geht um Frauenhandel. Dann sind wir durch, dann geht bloß nur die Industriespionage und da mache ich nicht mehr mit.
Wird dann auch schwierig. Wer Lust hat, mal reinzuschauen, wird denn der Film noch ab und zu gezeigt? Also die ersten beiden jetzt erstmal?
Ja, der Film wird gezeigt, immer einmal, zweimal im Jahr in der Katharinenkloster hier in Nürnberg.
Katharinenruine,
immer, ja. Immer ausverkauft. Und jetzt ist der Dreier, da machen jetzt, wenn ich schnell sagen darf, der Wolfgang Viereck, kennt ihr, Rosi holt den mit meinem Traktor ab. Dann Alexander Herrmann, unser Koch, der spielt einen Kommissar und der heißt da, weil es die Pandemie war, Robert Koch, Kommissar Robert Koch. Oh, weil es das Institut war, das war wieder meine Idee. Also ich mache schon immer ein wenig Spaß, das ist wichtig.
Aber die Rose ist ein gutes Stichwort, oder? Machen wir wieder ein wenig Musik.
Bitte.
Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Oh. MBR Schlagerbrunch mit Bodyguard Peter Althoff, der auch schon eigene Filme gedreht hat. Du hast es schon angesprochen, jetzt kommt ja bald der Macho Man 3 raus. Da habt ihr ja im Kino Cinecittà in Nürnberg gedreht. Das muss ja ganz schön aufgeschaut gewesen sein, oder?
Also es war richtig actionmäßig, vor allem so viele SEK-Einsätze, wo wir da gehabt haben und Polizei. Und was mir ganz gut gefällt ist, dass die Frau Weber vom Cinecittà-Haus, die spielt eine Kommissarin. Und die hat es wirklich so toll gemacht. Und wir haben top auch Laienschauspieler dabei, die sich wirklich volle Kanne engagiert haben.
Profis seid ihr ja alle nicht, was Schauspielerei angeht.
Ja,
ihr seid ja da so reingewachsen, mehr oder weniger.
Ja gut, ich habe eine Woche Feigemeier-Schule gemacht.
Eine Woche?
Eine Woche.
Doch so viel?
Naja gut, du magst nochmal etwas länger, aber ich habe das gedacht, okay, ich wollte die Mimik ja. des Schauspielers, okay. Das wollte ich mehr lernen. Okay. Und wir wollen ja nicht synchronisiert werden, das ist ja für einen Frankenfilm blöd, wenn es synchronisiert wird.
Ne? Das heißt, du kannst Hochdeutsch?
Na, das habe ich nicht gemacht. Das klingt das ja noch beschissener.
Ja.
Wenn du als Franke Hochdeutsch sprichst, das ist ja richtig hart. Wir hat's Weckler.
In Macho Man 3 geht es um Frauenhandel. Das ist ja schon ein Thema, das ja, in Zeiten, in denen man ja sein Geschlecht aussuchen kann, immer noch aktuell ist. Ja. Hast du eine Erklärung, warum viele auch nicht an die Täter, auch heute noch nicht rankommen?
Ja, gut. Die machen das natürlich ganz schnell. Verschwinden wieder und die lassen sich ja immer mehr einfallen. Ne? Mhm. Und darum sage ich immer, dass so ein Selbstverteidigungskurs für Frauen nicht schlecht ist. Mhm. Wichtig ist, also die drei L's, Licht, Leute und Laut für Frauen. In Lichtkegeln, bei Leute sich aufhalten und immer laut sein. Es gibt ja manche Frauen, die trauen sich nicht einmal schreien. Die richtig raus, dann haben die meisten Angst.
Gesangsunterricht ist auch gut.
Zum Beispiel.
Was das angeht. Ja, da lernt
aber immer die drei L's merken, das ist ganz wichtig. Licht, Leute, laut.
Wenn der Film rauskommt, dann werden ja einige der Darsteller bei der Premierenfeier fehlen. Bembers zum Beispiel, ne? Oder René Weller. Trübt das so ein bisschen die Vorfreude?
Also bis jetzt ist der Film ja noch nicht raus, der kommt jetzt im Oktober, November raus. Ich freue mich schon total drauf, weil wir wollen das nochmal richtig schön zelebrieren. 5 Leute sind bis jetzt da verstorben. Der Jüngste war 40. Krebs und so, also was da alles gibt. Und das waren Top-Sportler und auch René Weller mit Demenz. Und wir haben auch bei der letzten Kickbox-Gala 7.500 € eingesammelt, das habe ich gemacht, für die Demenzforschung, weil es kann jeden einmal treffen. Also ich habe da schon mal ein wenig Ding dazu, weil ich sage, man muss einmal was Gutes machen. Auch wenn einmal was gut geht, muss man auch wieder mal was Gutes machen. Und das will ich.
René Weller hat ja auch einiges abgekriegt, nehme ich an.
Ja,
Leben.
Gut, aber...
Du magst Kampfsport.
Aber ich kenne so viele Demenzkranke, die haben noch nicht geboxt.
Nee, also du meinst, das hat... Also man macht sich darüber keine Gedanken, wenn man selber boxt.
Ja gut, ich meine, wenn du zu viel abkriegst, dann musst du halt deine Deckung besser halten. Ne? Aber vom Grundsatz her, es fördert natürlich, gebe ich dir schon recht, es fördert die Demenz, wenn du zu viel auf die Glocke kriegst, ne? Also auf den Kopf. Ne? Also muss man echt sagen. Aber vom Grundsatz her macht der Boxsport ja Spaß, wenn man richtig einen Schützer hat, Kopfschutz. Wenn man das Sparring nicht so brutal macht, sondern nur den Kampf. Also so ist es.
Du wolltest auch immer gewinnen, hast aber nicht immer gewonnen, bist auch mal zu Boden gegangen, immerhin.
Öfters einmal zu Boden gegangen, aber ich habe mir dann wieder... Der wichtige Punkt ist, wie im Leben, du kannst zu Boden gehen, aber du musst dann wieder aufstehen.
Ist das trotzdem so eine persönliche Niederlage dann?
Ja, du haderst mit dir. Du schaust dich in den Spiegel und sagst, was ist denn das für ein Scheiß, was du gemacht hast. Oder du redest mit dir selber. Und dann baust dich selber wieder auf und dann... Du hörst natürlich auch die Stimmen von außerhalb, die nicht ehrlich sind. Ja. Und dann sagst du dir, nee, ich zeig's dir nicht nochmal. Und dann baut man sich halt wieder auf.
Ja, Peter, du wirst bald 69. Ja. Immer noch nicht Zeit, sich zur Ruhe zu setzen.
Ja gut, ich gehe jetzt nicht so wie auf Sammeln, sondern so. Ich sage halt, ich mache mein Zeug selber noch. Ich habe ja frühzeitig auch angefangen. Und mit der Rente, weil du ja immer selbstständig bist, mal 165 €, kannst keine großen Kinder, kann ich gerade mal ins McDonald's gehen mit ein paar Freunden zum Essen. Dann ist es aber, also darum musst du dir in den jüngeren Jahren ein bisschen ein kleines Paket schnüren und dass du dann sagen kannst, gut, man kann jetzt da nicht über, aber dass man nur leben kann. Ne?
Aber du willst ja wahrscheinlich auch noch aktiv sein. Du bist jetzt keiner, der sich aufs Sofa setzt, oder?
Nein, ich bin ja nur Kaparock-Teenager. Na, bin ich nicht.
Du planst auch sogar, habe ich gehört, ein eigenes Fernsehformat. Deutschland sucht den die Bodyguard. Besten Bodyguard.
Genau, richtig.
So eine Art DSDS für Kampfsportler?
Ja, und zwar wollten wir das so machen, dass wir aus jeder Stadt so die Türsteher, die kennt ihr, die immer vor der Diskothek stehen, so, ja, da kommst du nicht rein. Und da wollen wir vor jeder Stadt 2, die wo halt einen Personenschützer machen wollen. Weil das ist ein guter, lukrativer Beruf und da kommen sie ja weiter. Und da wollen wir die in Prüfungen schicken, zum Beispiel nach Eggenförde in die Tauchglocke, nach Ingolstadt in die Zentrifuge bis zu 4G. Ach, mal schauen, wie die das durchhalten. Kampfsport, Schießausbildung
wir
und
haben hier einen Fahrerlehrgang. Da kann man schon mal üben.
Fahrerlehrgang ist auch ganz wichtig. Okay. Und dann eine psychologische Anweisung, wie sie sich mit den Leuten artikulieren und wie das geht. Und da wollen wir vor jeder Stadt, ob das Leipzig, Hannover, Hamburg, Frankfurt, wollen wir so 7 Städte, wo sich 2 Stück melden. Und die Besten, die wo das haben, die kriegen einen guten Job bei einem Industriellen als Personenschützer und kriegen eine kleine Gage noch in die Hose. Das ist mein Ding.
Wow. Ist es noch eine Idee oder nimmt das schon Formen an?
Also es nimmt langsam Formen an. Ich bin mit 2 Sender am Sprechen, die sind schon heiß drauf, dass wir das machen. Und wir müssen das bloß nur richtig auskatteln. Wer alles da, also sagen wir mal, als Dozent, weil ich mache das ja nicht alleine. Ich bin mehr so der in der Mitte ist so der Hero, wo die ein bisschen zusammenscheißt und wo er ein Gas gibt. Genau, wie der Dieter Bohlen.
Ja, dann sage ich, lieber Peter Althoff, ganz vielen Dank für
dieses wunderbare Gespräch. Danke für die Einladung und danke fürs Zuhören. Und gesund bleiben, das ist das Wichtigste. Ja, und sicher bleiben ist auch wichtig. BR
Schlager. Der BR Schlager Brunch.
Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.